Ja, da hat er was in Brand gesetzt. Einfach um den Blitz.
Zeus war der Donnerer und Herrscher des Olymps.
Und das bin ich, der oberste Gott. Zeus, hier sitze ich hoch über den Wolken auf meinem Thron. Und ich denke an alte Zeiten, als noch was los war hier oben auf dem Olymp.
Der Olymp war der höchste Berg in Griechenland.
Vor Hunderten, Jahrtausenden von Jahren glaubten die Menschen an Götter, an viele Götter. Sie glaubten an eine riesengroße Götterfamilie. Damals wagten die Menschen es zum Beispiel nicht, die Berge zu besteigen, weil sie Angst vor den Göttern hatten. Heute besteigen die Menschen diese Berge, auch den Olymp. Aber Götter finden sie dort keine mehr. Wohin die Götter gegangen sind, niemand weiß es.
Mir ist es egal. Denn für unsere verzwickt verzwackten Familienstreitereien, für die interessiert man sich noch heute brennend.
Groß und klein, Maler, Dichter und Komponisten, sie alle schmökern nur allzu gerne in den dicken Büchern, die gefüllt sind mit der griechischen Mythologie, also mit den Geschichten über die Götter. Und wenn sich dann alle zum großen Familienfest trafen, dann hat sich das vielleicht so angehört.
Wir sind eben keine besonders leise und friedliche Familie und deswegen schüttelt so manch einer entsetzt seinen Kopf über uns.
Natürlich wurde nicht jedem Gott ein Werk gewidmet, denn nur bestimmte Komponisten interessierten sich für die griechische Mythologie. Taten sie es, dann aber richtig.
Zum Beispiel hier. Das kann kein anderer sein als ich, ist doch klar. Hört man doch.
Nur 6 Wochen brauchte der geniale Komponist Wolfgang Amadeus Mozart vor mehr als 200 Jahren, um diese tolle Musik zu schreiben. Und weil diese 41. und damit letzte Symphonie so überaus gut gelungen ist, bekam sie den Beinamen Jupiter-Symphonie.
Jetzt werdet ihr zu Recht fragen, was Jupiter mit mir zu tun hat. Das kann ich euch sagen. Die alten Römer nannten mich so. Sprich, das ist mein lateinischer Name, der genau das gleiche bedeutet wie Zeus. Aber ich klinge nicht immer so, denn ich liebe es, mich zu verkleiden, damit ich unerkannt bleibe. Aber meine Frau Hera, die Schutzgöttin aller Ehefrauen, fand es natürlich überhaupt nicht komisch. Sie war extrem eifersüchtig und deswegen stinksauer auf meine kleinen Freundinnen. Besonders auf Semele.
So rachsüchtig klingt eine 300 Jahre alte Arie aus der Oper Semele von Georg Friedrich Händel. Die Göttin Hera singt sie. Und man kann förmlich spüren, wie sehr sie sich über ihren raffinierten, bösen Plan freut und wie hämisch sie ihn ausbreitet.
Hera hat nämlich Semele ins Ohr geflüstert, dass Semele mich bitten soll, in göttlicher Gestalt vor ihr zu erscheinen. Und da ich ihr versprochen hatte, ihr alle Wünsche zu erfüllen, konnte ich ihr auch diesen natürlich nicht ausschlagen. Doch da gibt es ein Problem. Wem ich mich in göttlicher Gestalt zeige, der wird durch meine Blitze mit Donnergrollen verbrannt.
Hier sang Semele in Begleitung von Zeus Donnergrollen ihre traurige Todesarie. In englischer Sprache, denn Händel lebte in London und war dort ein äußerst erfolgreicher Komponist. Aber es wäre keine Barockoper, wenn die Geschichte nicht ein gutes Ende nehmen würde. Die Komponisten der Barockzeit haben gerne durch das Eingreifen der Götter ihre Operngeschichten gut enden lassen.
Am Ende kam nämlich mein Sohn Apoll vorbei und verkündete die frohe Botschaft, dass Semele einen Sohn geboren habe. Und alle waren ganz froh und zufrieden. Ja, ja, mein Sohn hat sich natürlich auch gerne mit schönen Frauen umgeben, wie mit den neuen Musen. Besonders Kalliope war er zugetan. Und die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, Orpheus. Das ist der Sänger, der mit seinem Gesang wilde Tiere zähmen kann und die Götter wie Menschen zu Tränen rührt.
Die Oper Orpheus und Eurydike wurde zum ersten Mal in Wien aufgeführt und das Publikum bejubelte Gluck, weil er mit der Erste war, der es verstand, in seiner Musik Gefühle unvermittelt, das heißt direkt zum Ausdruck zu bringen.
Da hört ihr es. Die Musik ist so herzzerreißend traurig, weil Orpheus sich aus lauter Liebe zu seiner Eurydike umgedreht hat. Nun weiß er, dass seine Liebste für immer verloren ist.
Aber es wäre keine Oper aus dem Geist des Barock, wenn nicht in letzter Minute
ein Gott zu Hilfe eilen würde. Diesmal ist es Amor, der Liebesgott, der angeflogen kommt und alles zum Guten wendet. Wir Götter sind schon eine feine Sache.
Meine Freundin, sie hat mir in der Schule gesagt, als sie in einen Jungfer verliebt war, dass der Liebesgott Amor ihr einen Pfeil in den Körper geschossen hat.
Na, das ist doch der Beweis dafür, dass es uns Götter noch gibt. Oder wie kommt es zum Beispiel, dass ihr Feuer habt?
In der griechischen Mythologie wird erzählt, dass Prometheus den Menschen das Feuer brachte.
Ohne mich zu fragen!
Prometheus hat Stroh in seiner Hand und dann kommt der Sonnengott vorbei und dann kommt es der Feuer halt an Zeu und weil Heu ja so gut brennt, dann ist er zu den Menschen gegangen und dann hat er halt auch halt es gegeben und so.
Und wie mich das geärgert hat! Stinksauer und wütend bin ich geworden!
Zeus strafte Prometheus und ließ ihn vom Schmiedegott Hephaistos an einen Felsen ketten. Ein Adler riss ihm am Tag immer ein Stück seiner Leber aus, die dann in der Nacht wieder nachwuchs. Der russische Komponist Alexander Skrjabin hat nicht nur Prometheus, sondern auch dem Feuer eine seiner großartigsten Kompositionen gewidmet.
Die Musik klingt so, als ob sie mit dem Feuer einen riesengroßen Fortschritt gemacht haben. Man könnte auch sagen, das so klingt wie eine neue Welt.
Ist ja schon gut. Ich habe mich ja daran gewöhnt, dass die Menschen danach streben, uns Göttern immer ähnlicher zu werden. Selbst das Fliegen haben die Menschen gelernt. Ich erinnere mich da an eine Geschichte aus meiner Familie, in der es auch ums Fliegen ging. Da waren Daidalos und sein Sohn Ikarus. Sie bauten aus Federn und Wachs Flügel und zogen sie sich an. Allerdings warnte Daidalos seinen Sohn, er solle nicht zu nah an die Sonne heranfliegen. Aber was tat der übermütige und aufs Abenteuer versessene Ikarus? Immer höher und höher flog er hinauf. Und da passierte es. Das Wachs schmolz, die Flügel fielen auseinander und Ikarus stürzte ins Meer.
Es hat so geklungen, als würden die Töne runterfallen, sind immer tiefer geworden, als würde halt jemand runterstürzen oder so.
Armer Ikarus. Mein Bruder Poseidon, der Meeresgott, hat wahrscheinlich geschlafen. Sonst hätte er den Unglücklichen retten können, wenn er es denn gewollt hätte. Hört ihr? Da kommt er durchs Wasser geritten, der Poseidon.
Diese hin- und herwogende Musik kam dem italienischen Komponisten Ottorino Respighi in den Sinn und er hat sie der Trevi-Brunnen am Nachmittag genannt. Der Trevi-Brunnen ist ein berühmter großer Brunnen in Rom, der mit riesigen Skulpturen von Meeresgöttern verziert ist. Da kann man sich mit Fantasie wunderbar vorstellen, dass Poseidon kurz angerauscht kommt und guten Tag ruft.
So weit ist es schon gekommen, dass man sich uns mit Fantasie vorstellen muss. Aber wenn mit Fantasie, dann bitteschön mit der richtigen. Und nicht wie hier, dass man die wilden, kampfeslustigen Amazonen elegant beschwingt übers Parkett schweben lässt. Womöglich noch mit Schleifchen und Rüschen.
Der Walzerkönig Johann Strauss war fasziniert von den furchtlosen Amazonen und komponierte einen Tanz, den er Amazonenpolka nannte und den jungen Frauen seiner Zeit widmete.
Die Musik klingt überhaupt nicht kriegerisch, sondern eher, als würde man Karussell fahren.
Karussell fahren mit uns Göttern? Da verziehe ich mich doch lieber in mein Wolkenbett und träume von den guten alten Zeiten.